Herzlich willkommen zum Podcast Like a Champion, der Podcast für mentale Performance und Erfolgsstrategien im Sport, Business und Leben. Die Chancen, dass du als ein Spieler aus der zweiten Bundesliga auf einmal bei einer Weltmeisterschaft eine entscheidende Rolle für dein Team spielst, ist nicht so groß. Und doch hat es einer geschafft. Martin Strobel, Handballer, spielt bei Baling in der zweiten Bundesliga und hat dieses Jahr im Januar 2019 bei der Handball-Weltmeisterschaft eine ganz wichtige Rolle für Deutschland gespielt. Und wie er das geschafft hat und wie er besonders jetzt nach dieser Verletzung, die leider während dieser Weltmeisterschaft passiert ist, damit umgeht, das möchte er heute in einem Interview uns alles erzählen. Und wir haben ein paar spannende Einblicke, wie er sich auch immer in seiner Karriere und bei dieser WM vorbereitet hat auf die Spiele. Was sind seine Erfolgsstrategien? Was sind die Dinge, die er gerade jungen Handballern mit auf den Weg geben möchte, die mal so erfolgreich sein wollen wie die Großen des Sports? Und daher freue dich auf dieses spannende Interview von Martin Strobel. Viel Spaß dabei. Okay, hier sind wir mit Martin Strobel. Großartig, dass das geklappt hat. Hallo Martin, herzlich willkommen zum Interview. Und wir wollen auch gleich loslegen. Daher die Frage an dich. Was glaubst du, und ich stelle diese Frage gerne erfolgreichen Sportlern, so wie du es einer bist, was glaubst du, ist der Grund für deinen Erfolg?
Ja, da spielen, glaube ich, viele Faktoren mit rein. Allerdings denke ich, dass es schon so ist, dass man natürlich mit jungen Jahren irgendwo eine gewisse Richtung vorgegeben bekommen hat auch, ja, was so ein bisschen Talent angeht, das aber meiner Meinung nach nicht völlig ausreicht, um dann wirklich auf ein Top-Niveau zu kommen. Da ist dann schon auch viel Durchsetzungskraft, Durchhaltevermögen, Disziplin gefragt, und all die Tugenden, glaube ich, habe ich in vielen Jahren, ja, manchmal mir auch hart erarbeitet, aber auch Erfahrung, über Erfahrung holen müssen, und aber trotzdem dran geblieben. Und irgendwann bekommen dann kleinere Erfolgsschritte, wo man dann eben auch weitergehen kann.
Also dranbleiben, nicht nur auf das Talent verlassen, sondern auch harte Arbeit.
Ja,
das genau. ist so, es gibt diesen schönen Spruch, es gibt keinen Fahrstuhl zum Erfolg, man muss die Treppe benutzen.
Oft, ja.
Und das kannst du, glaube ich, gut befürworten. Gerade jetzt in dieser Zeit, nach deiner schweren Verletzung leider, wie geht's dir gerade?
Ja, mir geht's gerade gut. Also ich bin soweit im kompletten Plan eigentlich immer noch in einem guten Sollbereich. Es sind jetzt dann gute 9 Monate nach der Verletzung und stehe jetzt eigentlich kurz vor davor, auch wieder zurück aufs Spielfeld zu kommen. Jetzt ist gerade so die Phase, wo ich ein bisschen die Balance halten muss zwischen wie viel trainieren geht, wie viel Krafttraining mache ich noch nebenher, weil die Hallenbelastung natürlich deutlich höher ist, und daran muss man sich eben auch erst wieder gewöhnen.
Okay, und passiert ist das ganze Jahr bei der Weltmeisterschaft. Ich glaube, ganz Deutschland hat mit dir mitgelitten und war todtraurig und hat dir in dem Moment auch natürlich ganz viel Kraft geschenkt und gesendet. Und ja, das war natürlich eine unglaubliche Story, die du da hingelegt hast, aus der zweiten Liga direkt zur Weltmeisterschaft. Ja, erzähl mal, wie ist das damals abgelaufen? Also, ne, hast du einen Anruf bekommen vom Trainer, der sagte, und hast Bock? Oder hast du angerufen? Oder wie war das damals?
Nee, das hat sich alles so im Oktober, vor einem Jahr ungefähr, abgespielt, wo es dann darum ging, für die EM-Qualifikationsspiele den Kader aufzustellen. Und da hat sich Christian Prokop einfach im Vorfeld nochmal bei mir erkundigt, wie prinzipiell das Ganze bei mir aussieht. Er hat mich immer weiterhin verfolgt. Wir sind damals auch gut in die zweite Liga gestartet. Trotzdem sind wir dann so verblieben, dass es natürlich auch im Hinblick auf die Weltmeisterschaft ein Thema sein könnte. Und ja, Thema Weltmeisterschaft zu Hause im eigenen Land in Deutschland zu spielen, da muss ich nicht sagen, kein Sportler. Da ist jetzt, wenn die Worte kommen, immer noch Gänsehaut da. Und ja. Das kam dann schon relativ schnell an. Trotzdem wollte ich mich dann nochmal, ja, mit der Familie einfach nochmal besprechen und wurde dann aber auch sofort die positive Richtung Christian dann mitgeteilt und somit hat es dann ganz seinen Lauf genommen, ja.
Ja, und dann bist du zum Kader gestoßen oder du warst ja ein Teil des Kaders. War das dann für dich ein blödes Gefühl, so aus der zweiten Bundesliga da dazuzustoßen oder war das überhaupt kein Thema?
Naja, also es war schon ein anderes Gefühl, das muss man schon sagen. Also es war dann, mein letztes Länderspiel hatte ich bei den Olympischen Spielen 2016, also es waren dann doch auch schon 2 Jahre vergangen und in der Zeit passiert einfach auch extrem viel, ist auch viel passiert. Es waren 2 Großturniere, die jetzt vielleicht auch nicht ganz so erfolgreich waren. Spieler verändern sich, Persönlichkeiten verändern sich und dann stoßt man da eben dazu und man kann einfach nicht davon ausgehen, dass es einfach so wieder weiterläuft. Ja, man muss sich da reinarbeiten, rein versetzen, auch vielleicht mal sich auch zuerst wieder einen Schritt zurücknehmen und das Ganze beobachten. Und ja, das habe ich mir schon, habe ich in dem Hinsicht auch gemacht, weil ich auch A, von meinem Charakter so bin, aber auch das Ganze natürlich mir einfach anschauen wollte.
Wie leicht ist es dir gefallen, in dieses Niveau einer Nationalmannschaft zurückzukommen im Vergleich zum Niveau aus der zweiten Liga? Oder sagst du, da gab es schon Anlaufschwierigkeiten?
Also ich glaube, dass ein Faktor war, dass eben wir von von Balingen aus, wir uns für die zweite Liga in diesem Jahr auch schon sehr robust aufgestellt hatten, was im Hinblick natürlich auf einen möglichen Aufstieg passiert. Somit hatten wir von der Trainingsintensität und von der Trainingswoche schon ein ordentliches Programm gefahren, sodass ich vom körperlichen Bereich, aber auch vom spielerischen Bereich echt schon immer wieder gefordert wurde. Trotzdem kann man das natürlich nicht mit dem Niveau auf einem internationalen Niveau vergleichen. Und das war so ein Punkt, wo ich am Anfang immer gesagt habe, ich nutze die Trainingseinheiten oder will die Trainingseinheiten, die ich dann hatte bei den Lehrgängen, bei der Nationalmannschaft und auch über die Testländerspiele einfach nutzen, um mich daran zu kämpfen und vor allen Dingen jede Einheit dann auch gut zu absolvieren. Und das hat sich so vom Gefühl her immer von Einheit und Lehrgang gesteigert, sodass ich dann auch wirklich irgendwann so dieses eigene Gefühl hatte, ja, das da kannst du gut, also das funktioniert, das wird funktionieren.
Also das wurde von Training zu Training, von Spiel zu Spiel, wurde es besser und besser, Selbstvertrauen auch immer mehr. Wie war das dann, als das Turnier losging? Hast du dich, gab es da noch irgendwelche zweifelnden Gedanken in Richtung, ich komme ja nur aus der zweiten Liga, wobei du natürlich viele Jahre vorher ja auch erste Liga und Nationalmannschaft gespielt hast, oder war das völlig weg?
Also das Turnier wegging, war das weg. Also das hat sich im Vorfeld, natürlich war das ein Thema, aber mit der Zeit, so über diese Lehrgangsspanne, über die Testspiele, war das eigentlich verflogen, weil dann eben die ganzen Mechanismen, die wir von den Abläufen in der Taktik hatten oder auch im Teamgefüge hatten, ja, weil wir einfach viel mehr miteinander dann auch zusammen waren, unterwegs waren, so gelegt, dass das kein Thema mehr war, auch für mich nicht. Und ich glaube auch durch gewisse Trainingseinheiten wahrscheinlich auch für die anderen Spieler nicht. Und somit war es dann schon bei Beginn eigentlich nicht mehr, zumindest für mich, ein großes Thema.
Okay, wie hast du dich denn so auf die Spiele vorbereitet, also so aus der mentalen Sicht? Ich erzähle das immer gern, die Geschichte früher, mein Trainer in der Jugendnationalmannschaft, Wolfgang Sommerfeld, ich weiß nicht, ob das auch dein Trainer war.
War genau mein Trainer,
Der hat irgendwie zu mir immer gesagt, Stefan, nimm dir mal so 5 Minuten Zeit vorm Spiel, du setzt dich irgendwo hin, schließt die Augen und dann visualisiere mal das Spiel. Also geh das schon mal durch, was könnte der Gegner, was spielt ihr für Kombination im Angriff, wie könnte der Gegner reagieren? Und mir hat das unheimlich geholfen, mich auf der einen Seite auf das Spiel einzustimmen, auf der anderen Seite dann aber auch im Spiel zu wissen, guck mal, in der Situation muss ich jetzt das machen, weil das hatte ich mir ja schon ein paar Mal vorgestellt. Hast du auch so Rituale und die du auch bei der WM genutzt hast, um dich gut mental vorzubereiten?
Also ich habe so die letzten Jahre ein paar Sachen natürlich für mich gefunden, wo ich sage, mit denen bin ich ganz gut gefahren. Und zum einen schaue ich natürlich viel Video vom Gegner im Vorfeld, einfach zur Analyse, kriege natürlich da auch von den Co-Trainern oder von den Trainern entsprechendes Material, was Geschnittenes ist, dann aber auch schon in Schriftform ein bisschen, was der Gegner spielt. Das ist so bei der Mannschaftsbesprechung meistens schon der Fall. Trotzdem erarbeite ich mir sehr gerne auch meine eigenen Sachen noch. Also ich gucke gerne so ein eine ganze Spielsequenz einfach an, weil das dann nochmal was anderes ist, du manchmal für das Spiel ein anderes Gefühl bekommst. Und anhand dessen gehe ich dann schon ein bisschen in so Visualisierungen rein. Ja? Mhm. Also stelle mir vor, okay, wie können unsere Kombinationen aussehen mit unseren Spielern, in welchen Abschlusseinheiten oder Abschlussphasen es da passieren kann, wie will ich die Gegner angehen, wenn ich Abwehr spiele. Und sowas kann man sich schon ganz gut aufbauen. Trotzdem habe ich dann für mich auch mal so ein bisschen rausgefunden, dass ich, je näher es aufs Spiel zugeht, also unmittelbar am Spieltag, dann, wenn wir jetzt abends zum Beispiel spielen, gehe ich vielleicht morgens noch mal kurz ein bisschen was durch und habe eigentlich schon alles vor mir. Aber dann auch mittags, wenn ich mich vielleicht noch mal kurz zur Ruhe setze, dann auch mal das Thema noch mal komplett zur Seite schieben und einfach ja, mich mit was anderem beschäftigen. Also ich habe dann gerne ein Buch zur Hand, wo ich noch mal ein paar Seiten lese und dann komme ich da noch mal recht gut runter, um dann nachher eben noch mal hochzufahren, wenn es dann wirklich Richtung in die Halle geht, in den Bus geht, wo dann ja, der Fokus nochmal voll kommt.
Ja. Ja, okay, super. Erinnert mich sehr an ein Interview, das ich letzte Woche geführt habe mit einem Fußballprofi vom FC Heidenheim, den Oliver Hüsing, der auch sagte, für ihn ist die Vorbereitung auf das Spiel, wenn die Samstag spielen, Freitag beendet, weil er holt sich das Selbstvertrauen für das Spiel im Training. Und dann sagt er auch bewusst zu sagen, ich mache nichts, ne, um dann zu sagen, ich habe alles gemacht, was wichtig war und dann erst wieder eine Stunde, anderthalb Stunden vorm Spiel. Jetzt habe ich letzte Woche auf dem Weg zum Flughafen ein Interview gehört mit Andi Schmid, ne, bei einem anderen Podcast, wo er so berichtete, wenn er Video guckt, achtet er besonders auf die Dinge, wie kann man den Kreis anspielen, kann man den noch anders anspielen. Also da ist der Fokus extrem auf das Thema Anspiele an den Kreis gerichtet. Wenn du jetzt diese Videos schaust zur Spielvorbereitung, auf was achtest du dort denn genau?
Also ich achte vor allem darauf, wie vielleicht die Abwehr sich bei manchen Situationen erstmal verhält, allgemein bei den Auslösehandlungen. Dann wie viele Räume auch zwischen den einzelnen Spielern in gewissen Situationen sind. Ja, wie teilen sie ihre Abwehrreihen oder ihren Abwehrraum auf? Ja, schieben sie stark oder lassen sie eine Position manchmal vielleicht ein bisschen, ist da 1-2 Meter mehr Platz, um da gezielter dann vielleicht über einen schnellen Pass anzugreifen. Zusätzlich, wenn ich dann aber auch solche Sachen sehe, ähnlich wie es bei Andi vielleicht ist, stelle ich mir dann schon neue, habe ich vielleicht was Neues schon im Kopf, wie man da was anderes drauf spielen könnte, also über einen Expresspass oder und sowas muss ich mir dann aber auch gleich kurz notieren, dass ich es so nicht aus dem vergesse oder wenn ich sogar mal was sehe bei einem anderen, bei einem Champions-League-Spiel oder so, schaue ich mir das dann auch nochmal nach an und diskutiere das dann auch mit unserem Trainer, weil gefühlt kennt er auch jedes Spiel auswendig und da kann man dann auch ganz gut miteinander arbeiten und aufbauen.
Ja, habt ihr euch viel abgestimmt mit dem Trainer auch, welche Kombination, welche Taktik funktionieren würde gegen jeden Gegner? Also hast du da auch sehr viel dein Wissen eingebracht und deine Vorschläge oder war das, oder wie war das?
Ich sag mal, es gibt so ein Grundgerüst natürlich, dass jede Mannschaft irgendwo fahren. Trotzdem individuell dann auf die Gegner tut man sich schon nochmal neu vorbereiten und pickt dann so die einzelnen Sachen raus, spielt vielleicht nochmal eine Kombination hinten drauf. Wichtig finde ich immer, dass man trotzdem seine eigenen Stärken im Kopf hat, ja? Also auch die Mitspieler um einen herum. Es bringt nichts, wenn ich jemand in eine 1-gegen-1-Situation jedes Mal reinzwänge, der eigentlich mit 3 Schritten Anlauf einen deutlich härteren und besseren Wurf hat und somit die Stärke vollkommen vernachlässige. Und das sind dann so Themen, die ich mich, mit denen ich mich gut beschäftige und auseinandersetze, weil da ich dann schon stark drauf schaue, wer steht links und rechts dann neben mir auf dem Platz oder am Kreis oder von außen, wie kann man den noch besser einbauen. Und sowas geht brutal schnell im Kopf vor manchmal und muss dann aber auch schnell auf der Platte funktionieren, wenn es jetzt im Spiel ist.
Ja. Gibt es auch so Situationen, so besondere Situationen, auf die du dich vorbereitest? Also im Sinne von, es ist noch 1 Minute zu spielen oder ihr habt noch einen Angriff, er steht unentschieden, ihr müsst ein Tor machen, seid vielleicht in Überzahl oder in Unterzahl. Also wo du dich sagst, okay, für solche Situationen bereite ich mich vorher schon mal darauf vor, dass du dann auch weißt, was genau spielen wir dann.
Ja, also das ist wichtig, dass man das wahrscheinlich auch als Team kurz mal bespricht, irgendwann mal in einer Phase, ja, dass das allen klar ist. Trotzdem natürlich auch in Form von Kleingruppen. Also manchmal ist eben keine Zeit, um da groß Sachen mit 4-5 Leuten zu besprechen. Und das entscheidet dann eine Kleingruppe oder der Einzelne. Und somit musst du dich darauf vorbereiten. Also da gibt es dann, muss die Trainingseinheiten, in denen man das anspricht, schon auch die Konzentration hoch sein, dass man das dann auch unter Druck in der entscheidenden Phase, in den entscheidenden 4, 5, 6 Sekunden oder was auch immer, dann auch abrufen kann. Und dann auch jeder weiß, okay, ich muss dahin, ich muss dorthin oder der Pass kommt dahin und ich stelle mich dort so hin, schräg oder block den ab. Und das muss man schon gut vorbereiten. Ne?
Ja. Hast du so auch spezielle Techniken, mentale Techniken für während des Spiels? Wenn du beispielsweise merkst, du kommst nicht so richtig rein, der Wurf sitzt nicht, der Pass sitzt nicht, es macht sich vielleicht ein bisschen Unsicherheit breit. Also hast du da für dich Mechanismen, wie du dann wieder zurück in die Spur kommst?
Also zunächst mal muss man das, glaube ich, mal zunächst akzeptieren, dass es auch mal solche Phasen im Spiel gibt. Das ist vielleicht für den einen oder anderen schwierig. Gab es auch mal so eine Phase in meiner Karriere, wo ich das auch lernen musste. Mhm. Und ich habe daraus gezogen, dass es oftmals besser ist, sich auch mal zurückzunehmen. Also das bedeutet, hat dann für mich bedeutet, entweder ich gehe dann mal kurz raus, wenn es der Trainer nicht selber macht, dann sage ich, okay, ich brauche mal vielleicht kurz 2 Minuten, zwei Angriffe oder 2 Abwehrsituationen. Und dann einfach nochmal kurz zu runterzukommen und das Spiel vielleicht nochmal aus einem anderen Blickwinkel von draußen zu sehen. Man kommt kurz zur Ruhe, man nimmt andere Sachen wahr, man spricht vielleicht kurz mit jemand nochmal. Aber man kriegt dann einen anderen Fokus. Ja. Das war so die eine Sache. Also einfach, das entspricht aber auch meinen Mitspielern das volle Vertrauen zu schenken. Also, dass ich weiß, okay, da sitzen auch noch Jungs auf der Bank. Kann gut und gerne jetzt auch mal runtergehen. Ja. Und das war ganz wichtig, so die letzten 1, 2, 3 Jahre jetzt bei uns, dass ich das gespürt habe, da kommen junge, hungrige Leute hinterher, jetzt im Heimatverein, die wollen und die können. Und da hatte ich dann auch, wusste ich, dass das wird weiterhin funktionieren. Und das ist, glaube ich, ein großer Punkt, wo jeder akzeptieren muss. Und weiter kann man sich, wenn es vielleicht im Spiel, das habe ich gemerkt, mal bei einem nicht so gut läuft, über so Kleinigkeiten einfach wieder Stück für Stück ranarbeiten. Das heißt, ich habe eine gute Abwehr, ich brauche meine Beine. In der Abwehr kann man sich schon mal viel erarbeiten. Also da geht viel über Beine, über Armarbeit, über Zusammenhänge von Mitspielern links und rechts, um mich über da einfach Kampf, wieder reinzuarbeiten und vorne dann eben vielleicht über einen guten Pass, über eine gute Kreuzung mit einem Schirm und dann pusht dich das dann auch, okay, weil du weißt, du warst an einer guten Aktion beteiligt und so kannst du dann Schritt für Schritt weitergehen. Mhm. Das waren so 2 Dinge, die mir da in der Hinsicht klar ganz gut geholfen haben.
Ja, super. Bei der Weltmeisterschaft hat man schon gemerkt, wie ihr als Team auch von Spiel zu Spiel und von Sieg zu Sieg natürlich auch besser wurdet, selbstbewusster wurdet. Was glaubst du, war der Grund für den Erfolg, dass ihr euer Ziel Halbfinale erreicht habt?
Zunächst mal hatten wir das schon festen Fokus auf das Ziel. Trotzdem weiterhin war es so, dass wir uns unglaublich auf diese Weltmeisterschaft gefreut haben. Als gesamtes Team, das Team im Team, aber auch mit dem Staff drumherum, also Trainer, Betreuer, Physio, Ärzte, was auch immer, Verbandsfunktionäre. Und das war ganz wichtig. Wir hatten natürlich super Voraussetzungen dahingehend, aber wurden uns auch geschaffen. Im Sinne von, im Hotel hatten wir so einen zentralen Anlaufpunkt. Da wurde extra so eine größere Suite als Players Lounge dann eingerichtet mit Dartscheibe, mit immer was zu trinken. Da waren dann die Physios auch in 2 verschiedenen Zimmern. Also du warst eigentlich selten jetzt mal auf deinem Zimmer. Warst du eigentlich dann wirklich, wenn du selber Ruhe wolltest oder halt zum Schlafen? Ja. Sonst hattest du immer einen zentralen Anlaufpunkt, weil wenn du Behandlung hattest, warst du da unterwegs und sonst halt auch, weil man saß zusammen, es war eine schöne Ecke. Es hing auch wir hatten für jeden so ein extra Plakat, wo jeder für den anderen das aufgeschrieben hat, was einen auszeichnet. Mhm. Und das nimmst du dann vielleicht nicht immer wahr, aber du läufst jeden Tag daran vorbei und das fliegt dir als Visualisierung immer entgegen. Und
was stand da bei dir drauf? Dich,
Ruhepol zum Beispiel. Wahrscheinlich, ich müsste mir jetzt nochmal genau ins Gedächtnis rufen, aber so Stratege vielleicht, Denker, Lenker.
Es hat auf jeden Fall gut getan, immer, wenn man dran vorbeigelaufen ist, das zu lesen, das wahrzunehmen.
Ja, aber auch von den anderen immer wieder zu lesen, was zeichnet einen aus oder was zeichnet mein Nebenspieler aus. Und somit nimmst du das unterbewusst natürlich extrem viel mehr wahr. Und das bringt dich nachher als Team natürlich schon nochmal enger zusammen, um dann diese Schritte und den Fokus aufs eigentliche Ziel zu haben.
Wie hast du dort so die Zeit verbracht, die spielfreie Zeit? Also warst du mehr der Dartspieler oder warst du mehr der sich auch mal zurückgezogen hat und ein Buch gelesen hat oder so? Oder wie
war das? Ich habe mich schon ab und zu mal im Dart versucht, allerdings nicht so häufig wie andere und war dahingehend auch nicht ganz so erfolgreich wie Silvio Heinefetter war. Öfters Matze Musch hat viel gespielt, Patrick Winczek, haben viele eigentlich immer viel gespielt, aber ich habe mich dann ab und zu mal eingeklinkt, aber nicht ganz so erfolgreich wie die anderen. Habe natürlich trotzdem dazugeschaut, es waren ja dann auch noch andere da, wir haben uns unterhalten, es kam bei so Großturnieren oft dann immer abends das Dschungelcamp, ein aktuelles Thema, wenn man dann da abends zusammensitzt und die Zusammenfassung siehst. Trotzdem muss man dann aber auch den Punkt haben, um dann mal wieder für sich zu kommen und sich zurückzuziehen. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig bei so einem Turnier auch.
Ja, da haben sich dann beim Dart wahrscheinlich die Kneipenbesucher durchgesetzt. Ne? Wie hast du denn, und das passt ganz gut als Überleitung, welche mentalen Techniken nutzt du so im Alltag, die du ja wahrscheinlich auch bei der WM benutzt hast, oder wo du sagst, gibt es so Dinge, die du, wo man auch von Routinen spricht, wo du einfach sagst, die tun dir einfach gut für deinen Sport, für deinen Alltag, die du regelmäßig machst?
Also was für die letzten, über das Turnier, aber auch so die letzten Jahre angefallen ist, ist einfach, dass ich extrem viel gern geregelt habe auch, also über die Woche hinweg, aber dann auch natürlich Richtung Spiel oder Richtung Wettkampf. Oder in so einem Turnier, da ist jetzt mal der Alltag nicht ganz so entscheidend, was sonst noch so in einem normalen Alltag anfällt. Aber und dahingehend schreibe ich mir natürlich auch viel auf. Also ich mache mir dann auch, reflektiere mich dann ganz gerne in manchen privaten Sachen, aber auch jetzt vor allem, wenn es ins Spielen geht, bereite ich mich nicht nur aufs Spiel vor und analysiere was, sondern mache das dann auch danach nochmal. Setze mich hin, was war gut, was war schlecht. A für mich, A fürs Team auch. Dann auch mit Ausblick dann auf die neue Woche, wo können wir vielleicht nochmal ansetzen, dann auch über den Gegner hinweg, was könnte da wichtig sein. Und das kann man auch ganz gut für sich im privaten Bereich ganz in manchen Situationen nutzen, um dann eben zu sagen, okay, ich gehe bestimmte Sachen einfach mal anders an, schaue mir die Woche an, was steht an oder was ist wichtig. Und je mehr da dazukommt, also wenn man Familie hat, muss man schon gewisse Sachen einfach gut im Vorfeld regeln können. Und fällt viel an, kann auch mal was unerwartet passieren und man kann nicht auf alles vorbereitet sein. Das ist auch wichtig, meiner Ansicht nach, dass es nicht immer durchgetaktet sein kann, weil es passieren eben unvorhersehbare Dinge. Aber man muss die dann akzeptieren und mit einer gewissen Ruhe entgegentreten. Und solche Sachen benutze ich dann für mich ganz gerne. Und schreibe das aber auch viel auf handschriftlich. Also es ist nicht mal dann auch weg vom Bildschirm oder so. Ne?
Ja, also ganz dem Motto, Sieger denken auf Papier. Gibt es Dinge, die du auch machst in deinem Alltag, wo du sagst, das tut mir gut für den Handball, wo man aber im ersten Moment gar nicht so dahinter kommen würde? Also es kann ja sein, irgendwas in Richtung, ich habe so meine Nahrungsergänzung, klar, da ist der Wink schon da, aber vielleicht auch irgendwas Richtung Regeneration, Richtung andere Rituale, wo du einfach sagst, ich habe das im Laufe meiner Karriere wirklich gemerkt, dass mir das gut tut und deswegen mache ich das.
Also es ist so, dass über die Zeit hin bekommt man ganz viele Einflüsse von unterschiedlicher Art und Weise. Ja? Also man spielt in unterschiedlichen Mannschaften, man hat unterschiedliche Trainer, dann gibt es natürlich neue Inputs und ich glaube, wichtig ist, dass man da das eine so ein bisschen mal vielleicht ein bisschen ausprobiert, aber auch mal ein bisschen raus für sich dann rausfindet, was funktioniert denn auch wirklich bei mich und bei mir. Und für mich war es immer ganz, ganz gut, wenn ich so an einem Spieltag auch, wie vorher gesagt, auch mal nichts hatte, also nachmittags dann vor dem Spiel vielleicht zur Ruhe kam, aber auch morgens mal ein paar ganz normale Dinge vielleicht auch im Haushalt mal erledigt habe oder fest eingeplant habe, okay, morgens ist immer die Zeit mit meinem Kleinen dann nochmal zu haben. Ja. Gleichzeitig habe ich dann so in den letzten, ja, im letzten Jahr dann schon auch öfters mal diese über Meditation so ein bisschen, also so zur Ruhe kommen, über Atemtechniken mal ausprobiert. Mhm. Und ich muss sagen, da, auch wenn es nicht lange ist, kommst du da zu einem ganz anderen Körpergefühl. Und habe darüber dann auch noch ein Buch gelesen, weil es mich interessiert hat. Und muss sagen, da kommt man schon nochmal tief. Und das Thema Regeneration ist da halt schon extrem wichtig. Ja, gerade auch jetzt bei so Turnieren in so kurzen Zeitspannen. Man spielt abends, man kommt spät ins Hotel, isst spät, ja, also da musst du auch immer drauf achten, wie kriegst du es mit der Nahrungsaufnahme, haut es hin und dann hat es da nachher 10 bis 15, 20.000 Zuschauer in der Halle, das ist natürlich ein Lärm, du musst irgendwie runterkommen und am nächsten Tag geht es natürlich dann auch schon weiter und das sind so Punkte, wo du auch ja, nutzen musst einfach. Manche, das ist eben die Situation, dass es jeder für sich so ein bisschen rausfinden muss. Manche gehen dann zum Dartspielen vielleicht, ja, oder in lockere Gespräche und andere ziehen sich lieber zurück und da gibt's, habe ich für mich halt so festgestellt, dass ich vielleicht so direkt nach dem Spiel erst schon noch so mich gerne unterhalte, aber dann auch irgendwann mal den Absprung schaffen muss, um dann so wirklich Richtung ja, Ruhephase zu kommen.
Okay. Nun habt ihr ja leider das, das Halbfinale dann bei der Weltmeisterschaft verloren. Ohne dich, das war, glaube ich, war das in dem Spiel, wo du umgeknickt bist oder war es im Viertelfinale?
Es war im vorletzten Hauptrundenspiel, ja. Also vorletzte Hauptrunde, genau. Mit dem Spiel gegen Kroatien haben wir quasi das Ticket fürs, fürs Halbfinale gelöst. Wir hatten dann noch ein letztes Spiel gegen Spanien ausstehend, da war ich dann schon nicht mehr dabei. Und dann kam quasi das Halbfinale.
Genau. Was glaubst du, woran lag es, dass ihr da nicht den Sprung ins Finale geschafft habt?
Zum einen lag es natürlich an einem sehr guten Gegner, muss man in der Hinsicht sagen. Und die sehr gut in der Phase wahrscheinlich einfach ein bisschen Druck weniger hatten. Ja? Ein Spiel in Deutschland, im Halbfinale gegen Deutschland. Also die unbedingt weiterkommen wollen, da ist natürlich die Verhältnisse ein bisschen anders. Und das birgt natürlich die Gefahr, dass man als Mannschaft und für sich in manchen Situationen zu viel will und vielleicht in ein, zwei Situationen überpaced und nicht mehr den Fokus oder die Konzentration hatte, die man vielleicht noch vor zwei Tagen hatte. Das soll jetzt nicht negativ heißen, dass es abfällt, sondern dass man eher drüber ist, also über den Punkt. Ja. Und dann kann es auch schon passieren, dass es macht man eben Fehler, die man vielleicht sonst nicht macht. Ja,
ja,
okay. Aber trotzdem war es natürlich ein knappes Spiel und auf Augenhöhe und letzten Endes hat dann Norwegen in der Hinsicht super Entscheidungen getroffen, auch unter Druck und das muss man dann auch anerkennen.
Ja, okay. Also daher ist es natürlich auch wichtig, diese Mitte zu haben, ne? Eine gewisse Anspannung zu haben, aber sobald man überpaced, das genau. Heißt, da wärst du, glaube ich, mit deiner Ruhe und der Souveränität, die du ausstrahlst, natürlich auch sehr, sehr willkommen gewesen.
Ja, das geht nicht nur übers Spiel, also was das Spiel angeht, sondern man muss auch vielleicht mal die Leute dann an sich einfangen, ja? Also dass nicht jeder irgendwie wieder ausbricht. Und so kommt es dann zustande, dass dann der eine hat dann vielleicht nochmal eine Idee, einer macht dann den Schritt mehr. Und ja, da hängt viel zusammen auch, nicht nur spieltaktisch, sondern eben auch, wenn es mal kurz zu einer Unterbrechung kommt, dass man eben da nochmal sich fokussieren kann.
Ja, du bist ja nun auch schon sehr, sehr lange Führungsspieler, was es in der Nationalmannschaft sowieso als Spielmacher, aber auch natürlich in deinen anderen Mannschaften wie Lemgo oder auch Baling jetzt. Was macht für dich einen guten Führungsspieler aus und wie hast du es geschafft, so einer zu werden?
Ja, ein guter Führungsspieler ist meiner Ansicht nach, hat ja schon von sich aus einen starken Charakter auch und übernimmt, muss Verantwortung einfach übernehmen. Sei es jetzt auf dem Spielfeld natürlich, was die meisten erwarten, aber vor allem auch neben dem Platz. Und da ist das ist eine ganz große Komponente davon, ja, dass man die Verantwortung für die gesamte Mannschaft einfach hat, ob man jetzt Kapitän ist oder nicht. Aber wenn man eine gewisse Leistung abrufen möchte und das mit seiner Mannschaft, dann ist man in der Verantwortung, auch mit seinen Mitspielern über Themen zu reden, um eben vorwärts zu kommen, ja, und auch mal kritische Dinge anzusprechen. Und ich glaube, das sind alles so Punkte, die dann dazu reinfließen, was ein Führungsspieler letzten Endes dann auch ausmacht. Ja.
Und wenn du mal so Trainern ein Feedback geben wollen würdest, was braucht aus deiner Sicht ein guter Trainer an Fähigkeiten, an Eigenschaften? Also was, ne, ich habe auch viel, oder ich weiß auch, dass viele Trainer diesen Podcast hören, und die sind natürlich immer dankbar zu erfahren, auch von erfahrenen Spielern, so wie dir, zu sagen, okay, was sagen denn Spieler? Was ist Spielern wichtig an einem Trainer?
Also vom Grundprinzip muss, finde ich, dass es klar herauskommt, was will der Trainer? Also was ist seine Strategie, was ist sein Konzept, wohin geht es? Und das muss natürlich auf die Mannschaft übertragen werden können. Da ist natürlich eher zum einen gefragt, in die Personalauswahl, also welche Spieler hat er? Und manchmal ist es schwierig, wenn man irgendwo frisch dazukommt und man hat nicht so viele Einflussmöglichkeiten, aber da muss man auch damit zurechtkommen. Und das funktioniert dann häufig über die Kommunikation. Also viel einfach mit den Spielern reden. Das ist schon mal extrem wichtig. Das habe ich gemerkt. Wenn die Barriere vorhanden ist, es muss nicht immer sprachlich sein. Das kommt dann auch dazu, dass natürlich auch international einfach auch in unserem Sport viele ausländische Spieler spielen und die Barriere natürlich da ist. Aber da muss man sich dann vielleicht noch mehr mit auseinandersetzen. Und über die Kommunikation einfach den Spielern was Gutes vermitteln, sei es sein Konzept, die Strategie, aber auch die Rolle, die Aufgabe und auch letzten Endes über dessen Weg dann das Selbstvertrauen, ja, oder das Selbstwertgefühl, eine Wertschätzung. Natürlich aber auch kritisch hinterfragen die Sachen. Das darf nicht alles mit Samthandschuh sein. Finde ich auch wichtig, weil das ist Feedback, brauchen Spieler. In welche Richtung er nachher gehen kann. Und was mir jetzt immer wieder so vor Augen kommt, ist eben zu wissen, wann setze ich eine gewisse Distanz ein und wann nicht. Ja? Also wann bin ich vielleicht der Mannschaft, komme ich gut mit der aus, lache ich mal, und wann ist so diese Distanzregulierung da? Also man sagt ja immer, ja, die Kumpeltypen vom Trainer, da ist ja die Mannschaft, es funktioniert eins in eins. Und Jürgen Klopp zum Beispiel, denkt wahrscheinlich jeder, da kommt ja, die kommen super miteinander aus, aber ich glaube, ohne ihn jetzt und seine Art zu kennen oder seinen Trainerstil, dass trotzdem da irgendwo immer, dass er genau weiß, wann er die Distanz regulieren muss. Und das sehe ich oder habe ich bei vielen Trainern bei uns auch schon gesehen. Und da weißt du dann auch, wann ist gut und wann dann auch wieder nicht. Und das sind so Punkte, die für mich dann eben einen guten Trainer ausmachen, außer den ganzen fachlichen Komponenten, ja, und weil da steckt im menschlichen Umgang schon viel mit drin.
Okay, gibt es denn Trainer in deiner Laufbahn, die dich besonders geprägt haben?
Ja, besonders geprägt hat mich mit Sicherheit ganz relativ frühzeitig mit auch Wolf Prack, ja, der ständig eine Entwicklung vorantreiben wollte, und die war mit Sicherheit auch nicht immer einfach, auch für einen persönlich. Ja, ein ganz besonderer Satz von ihm war immer, wenn ich dich einmal nicht mehr kritisiere, dann ist es eh schon vorbei. Ja, also der Umgang mit Kritik letzten Endes. Ja, also wenn man konnte dann davon ausgehen, wenn man mit einem nicht mehr gesprochen hat, dann hat in Anführungszeichen die Hoffnung vielleicht aufgegeben, aber die Kritik war eher da, okay, ja, da kann man noch viel mehr rausholen. Und so die Jahre nachbetrachtet war das, denke ich, oftmals ein guter Schub, um auch vor allem im individuellen Bereich nach vorne zu kommen. Ja. Ansonsten nimmt man natürlich von jedem Trainer noch ein bisschen was mit. So die letzten Jahre hat mich einfach beeindruckt, wie Dago Sigurdsson da mit uns zusammengearbeitet hat und umgegangen ist und dann natürlich auch der Erfolg da war. Und eben diese Ruhe, die er zum einen ausgestrahlt hat, dann aber auch diesen, ja, trotzdem den klaren Fokus, welche Richtung gehen wir, das war schon auch mit beeindruckend.
Ich habe mal gehört, dass Dago Sigurdsson auch damals bei der Europameisterschaft sehr distanziert zum Team gewesen sein soll. Also im Sinne von, immer wenn das Training war, dann war er da, aber sonst hat man, oder beim Spielen, sonst hat man ihn gar nicht so viel gesehen. um somit auch diese angesprochene von dir, diese nötige Distanz auch immer zu wahren. War das so und hat das gut, also klar, es hat ja funktioniert, sonst wäre der nicht Erfolg, aber war das so?
Es war so, ja, definitiv. Also es konnte sein, es gab einen Tag da, und wenn wir abends Training hatten, hattest du ihn bis 16 Uhr nicht gesehen. Ja? Mhm. Also weil er dann entweder schon früh ist beim Training, weil es jetzt vielleicht mal so, also nach einem Spiel eben, es war Frühstück individuell, jeder konnte ab 9, 10, was auch immer, dann zum Frühstück gehen. Und dann war erst nachmittags dann nochmal Besprechung und bis dahin hast du ihn vielleicht schon bis dahin gar nicht gesehen. Und das gibt dir vielleicht auch manchmal so ein Gefühl, wenn nicht die ganze Zeit jemand, in Anführungszeichen, dir auf den Füßen steht, ja, dann hast du ja, kommst du in deinem Tun auch ein bisschen weiter. Die Distanz, die hat er in der Hinsicht ja, ganz gut hinbekommen. Ja. Also manchmal vielleicht extrem für jemand, der von außen drauf schaut, aber das war seine Art und ja, die hat funktioniert.
Mhm, super. Hast du denn, gibt es einen Spieler, wo du sagst, auch mit dem habe ich noch nie zusammengespielt, aber ich würde so gern mal mit dem zusammenspielen in einem Team?
Puh. Da gibt es mit Sicherheit viele, aber so spontan fällt mir jetzt ehrlich gesagt niemand ein. Ja, also klar, also wenn man jetzt so die ganz Top-Spieler nimmt, ja, wie Nikola Karabatic, dann wird man schon mal gern also wissen, also wenn man jetzt mit einem so zusammenspielt, dann erlebt man den ja hautnah zum Beispiel, ja.
Ja.
Also Tag für Tag. Und dann auch mal zu sehen, okay, was hat der über die Jahre investiert, auch wenn man vielleicht mal nur ein Jahr zusammenspielt, dann sieht man eben einfach, okay, was hat er tagtäglich investiert, um dann über die Jahre hinweg dahin zu kommen, wo er hingekommen ist. Mhm. Da kann man dann schon sagen, bei solchen Spielern hätte man sich bestimmt ja, mal viel abschauen können. Mhm. Ja, auch was Durchsetzungskraft und so angeht, einfach ja, also.
Ja. Ja, und auch einfach mal zu sehen, wie ist er da hingekommen, wie trainiert er, was investiert er auch so. Hast du denn auch damals, als du vielleicht noch jünger warst, angefangen, hattest du denn Vorbilder so im Handball oder vielleicht auch in anderen Sportarten?
Also ganz zu Beginn hatte ich eigentlich kein konkretes Vorbild. Also als ganz, ganz kleiner Junge war immer eigentlich mein Bruder mein großes Vorbild, weil er immer so zwei, drei Schritte weiter war. Und da auch schon ja die ersten Stufen Richtung Leistungssport genommen hat. Und das war für mich immer eher so ein Antrieb, das will ich auch also erleben, also die Erlebnisse, die er hatte, miterleben, weil ich ja meistens eher als Zuschauer dabei war, aber das war dann so, das, ja, und so die Schritte hat man dann so irgendwie nachvollzogen. Klar, nimmt man dann auch irgendwelche andere großen Spielerpersönlichkeiten wahr, wie es dann auch auf meiner Positionen, wo es dann auf der Rückraummitte war, wie es Daniel Stefan, Markus Bauer, aber auch so die schwedische Generation mit Magnus Wieslander, Stefan Löfgren, ja, es war Glenn Solberg, so, das hat man dann schon auch immer wahrgenommen, solche Typen, und hat sich von denen auch inspirieren lassen. Aber es gab jetzt nicht einen speziellen, wo ich mich so drauf fokussiert habe, eigentlich. Mhm. Ja. Klein auf war es bestimmt mein Bruder, um überhaupt in diese Schiene reinzukommen. Ne?
Und später waren es dann recht viele. Wenn du, stell dir vor, du würdest jetzt, du dürftest allen jungen Handballern, die mal da hinkommen, wo du hingekommen bist, einen Tipp geben wollen, wo du sagst, okay, das ist mein Tipp, um im Handball erfolgreich zu sein oder im Sport auch erfolgreich zu sein. Was wäre das?
Ja, ganz wichtig, also es gibt ganz viele Tipps mit Sicherheit, aber wichtig ist einfach auch, sich nicht unterkriegen lassen im Sinne von, wenn mal was nicht läuft. Also wenn es mal eine Niederlage gibt, egal in welcher Hinsicht, sei es im Spiel, sei es im Training, sei es man verletzt sich oder was auch immer, auch in jungen Jahren, da nicht unterkriegen lassen und weiterzumachen, weiter seinen Weg gehen, weiter auf die Leute zu hören, die einen auch stark gemacht haben, und dann kommt man schon Schritt für Schritt wieder dahin und das Ziel fest im Blick hat, dann geht das schon.
Mhm, schön. Wenn sich ein Martin Strobel mal nicht mit Handball beschäftigt und mal einen Tag frei hat, was macht er dann so? Hast du Hobbys oder wie verbringst du?
Ja, ich verbringe natürlich dann, wenn ich frei habe, viel Zeit mit meiner Familie. Mhm. Das ist ein Ausgleich, den ich brauche, der mich stark macht, der mir ein so gutes Sicherheitsgefühl gibt. Also ein Gefühl von innen heraus, das macht unglaublich Spaß, sich mit ja, dem zu beschäftigen, die Entwicklung zu sehen, was die Kinder machen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Trotzdem als Hobby ja, könnte ich bestimmt viele Sachen noch mehr machen. Ich lese unglaublich gerne in meiner Freizeit. Also wenn es ja, die freie Zeit zulässt, aber auch jetzt, wenn man auf Busfahrt natürlich unterwegs ist, aber versucht da viel Wissen aufzusaugen. Trotzdem zum Abschalten gerne auch mal was Gutes kochen. Also wenn es die Zeit zulässt. Ja.
Ja.
Oder auch mal was Handwerkliches. Also ich habe so einen gewissen handwerklichen Drang, der kommt vielleicht so ein bisschen aus von meinem Opa, der war Schreiner. Ich habe den zwar nie kennengelernt, aber das kam so immer mit. Ich bastel gern irgendwie an zu Hause irgendwas rum und da kann man auch dann mal ganz gut runterkommen und auf andere Gedanken kommen.
Ja, okay, schön. Du hast es angesprochen, du liest gerne. Hast du denn, was ist dein Lieblingsbuch?
Puh, da gibt es viele. Im Hinblick so auf die ganze, was wir vorher mal kurz angesprochen haben, die Talentsachen, hatte ich da von der Goldminen-Effekt mal vor kurzem gelesen, von Markus Ankersen. Können wir vielleicht auch nochmal unten verlinken.
Ja.
Der so ein bisschen das Ganze aufzeigt, dass man eben, klar, durch eine gewisse Talent irgendwo hinkommt, aber auch, warum ist denn das so oder wie kommt man da letzten Endes hin, aber auch durch Durchsetzungskraft. Und das war ganz schön zu lesen. Und ja, wichtig sind. Trotzdem habe ich dann auch relativ früh, wo ich so mit solcher Literatur angefangen habe, eigentlich auch von Dale Carnegie Sorge, die ich nicht lebe, mal noch gelesen und der so Klassiker. Die weiteren der Klassiker, das hat so damit angefangen, aber müsste ich jetzt auch wieder neu lesen, um wieder alles rauszugreifen, aber so kommen halt immer wieder Bücher dazu. Ich finde, es gibt wenig Bücher, dass du sagst, okay, das ist das eine Buch, ich ziehe mir lieber gerne aus vielen guten Büchern einfach einiges raus und streiche mir an, notiere mir die Sachen, da bleibt dann schon viel hängen.
Okay. Hast du eine Lieblings-Netflix-Serie?
Netflix-Serie habe ich aktuell lieblingsmäßig nicht, nein. Ich habe jetzt vor kurzem, war diese Miniserie von Bill Gates, wo ich jetzt angefangen habe. Ja, weil mich das interessiert hat, wie so ein Mensch tickt. Auch mal ein bisschen tiefer beleuchtet, ohne im Vorfeld genug zu wissen. Da werde ich mich nochmal ein bisschen mit auseinandersetzen, aber aktuell sind es keine.
Ja, okay. Lieblingsfilm?
Lieblingsfilm? Also, ich bin eher auf der Action-Ebene unterwegs, wenn ich so an Lieblingsfilme denke. So die Klassiker früher war Bad Boys, war immer ganz hoch im Kurs. Oder auch The Rock, also da ging es auch, ja.
Cool. Okay.
Aber sonst aktuell, ja.
Alles an Action. Nix. Gut. Lieblingsessen? Du hast auch gesagt, du kochst ganz gerne. Also.
Lieblingsessen? Ich habe schon ein gerne Steak. Gut gemachtes Steak ist schon was sehr Leckeres. Ansonsten, meine Mutter macht ab und zu mal so hausgemachte Rezepte von sich, wo natürlich dann so dieses gute Gefühl nochmal mitkriegt. Aber jetzt im Herbst so mal eine gute Suppe, finde ich auch einfach gut, eine gesunde, gute Suppe, sei es Kürbis oder sowas. Also,
ja.
Das mag ich auch sehr gern eigentlich.
Ja, schön. Schön, dass wir da noch ein paar private Einblicke bekommen durften. Und zum Abschluss, ja, gibt es vielleicht noch ein Credo von dir, wo du sagst, was wäre so eine Message noch an unsere Zuhörer, auch die vielleicht gar nicht im Sport tätig sind, sondern wo du einfach sagst, hey, das ist eine Lebensweisheit, die mich erfolgreich gemacht hat und auch glücklich gemacht hat, die man auf jeden Bereich übertragen kann?
Also was ich bestimmt gelernt habe, so die letzten Jahre, ist, wo ich mich auch viel hinterfragt habe und dahingehend das daraus auch schließe, ist, dass ich so wenig wie möglich dem Zufall überlassen möchte. Ja, also die Dinge selbst anzugehen und selbst in die Aktion zu treten. Und wenn es dann nicht reicht, dann ist es so. Aber dass die Vorbereitung auf Dinge, die man im Blick hat, einfach gemacht ist. Und das ist ganz wichtig, ja, dass man da sich nicht täuschen lässt von, ach ja, das könnte ich mal ansprechen vielleicht oder das mache ich morgen oder das hat ja vielleicht noch Zeit, sondern Dinge, die ich selber erledigen kann, ohne da jetzt jede Einzelheit zu erledigen, aber wofür man einfach die Verantwortung übernehmen kann, auch das auch zu tun.
Ja, also ein selbstbestimmtes Leben zu führen, die Verantwortung zu übernehmen und einfach zu machen und umzusetzen und Gas zu geben. Genau. Super, Martin, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für diesen spannenden Einblick in deine,
war sehr gut,
in deine Handballzeit. Genau, ich verlinke natürlich alle deine Empfehlungen. Muss noch den Link suchen zur Hausmannskost von der Mutti. Aber alles
kann ich dir noch durchschicken.
Genau, alles andere wird dann da sein. In diesem Sinne, Martin, alles, alles Gute für dein Comeback in der laufenden Saison. Bleib gesund, bleib fit und dass du uns noch so viel Freude bereitest und noch mehr Freude wie bei der vergangenen Weltmeisterschaft. Also Martin, vielen Dank und tschüss.
Danke, ciao.
Das war das Interview mit Martin Strobel und ich hoffe, du hast eine Menge mentaler Tipps, Techniken und viele Informationen für dich mitgenommen. Und wenn dir das Interview gefallen hat und du auch demnächst immer wieder auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann abonniere doch diesen Kanal und schau natürlich auch bei allen anderen von meinen Kanälen vorbei, damit du immer wieder die neuesten Impulse für deine Performance in deinem Alltag mitbekommst. In diesem Sinne wünsche ich dir eine großartige Zeit, viele Grüße, bis zum nächsten Mal. Dein Stefan.
Das war der Podcast Like a Champion. Mehr über mich findest du auf Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn oder auf meiner Homepage www.stefan-kloppe.de.